ARD. Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Bewegend, fantastisch und fraglich geht es heute zu bei den Literaturagenten. Sigrid Nunez erzählt, wie der Pinselaffe Mitz die Schriftstellerin Virginia Woolf vor Adolf Hitler rettete.
Und Rolf Dobelli stellt Fragen, mit denen man sich endlos und sehr erkenntnisreich beschäftigen kann. Antje Rabig-Strubel, die hat ein Buch von Joan Didion übersetzt, ein Buch für ihren verstorbenen Ehemann.
Herzlich willkommen zum Podcast mit den Bücherblättern.
Wenn Ihr Leben ein Roman wäre, wie oft hätten Sie diesen Roman schon zur Seite gelegt?
Erleben Sie Gefühle, für die es keine Wörter gibt? Oder begnügen Sie sich mit den herkömmlichen Gefühlen?
Was wollen Sie mit Ihrer Frisur ausdrücken?
Glauben Sie, dass sich die drei Könige auf ihrer Reise anlässlich Jesu Geburt über die Sinnhaftigkeit der Geschenke, besonders Weihrauch und Myrrhe, ausgetauscht haben?
Das sind schöne Fragen, oder? Mit denen sich wahrscheinlich ein gutes Gespräch in der Weihnachtszeit anregen ließe. Mit der Familie, mit Freundinnen, Freunden oder Bekannten oder auch mit sich selbst.
Das neue Buch von Rolf Dobelli, Autor der Bestseller Die Kunst des klaren Denkens und Die Kunst des klugen Handels, besteht aus nichts anderem als aus Fragen. Es heißt, jetzt sind Sie gefragt und die Literaturagenten fragen jetzt ihn, was es mit seinem Buch der Fragen auf sich hat. Guten Abend, Herr Dobelli.
Guten Abend. Danke, dass ich dabei sein kann.
Rolf Dobelli, Sie entwerfen in dem kurzen Vorwort eine noch kürzere Menschheitsgeschichte, die in dem Moment beginnt, in dem Homo sapiens zum ersten Mal eine Frage stellt. Und Ihre Pointe ist, erst durchs Fragen entstand der Mensch. Der Mensch also, ja, ein fragendes Wesen?
Ich glaube schon, dass das uns vom Tier unterscheidet. Ich glaube nicht, dass Ameisen oder Bären oder irgendwelche Vögel sich groß Fragen stellen. Aber wir Menschen sind dann irgendwie vor vielleicht einer halben Million Jahre dazugekommen, vielleicht war es eine Million, man weiß es ja nicht, Fragen zu stellen. Vielleicht waren das einfache Fragen, wo bist du? Oder es waren kompliziertere Fragen, wer bist du überhaupt? Und ich glaube, dieses sich selber fragen, andere Menschen befragen, das macht den Menschen tatsächlich wirklich zum Menschen.
Rolf Dobelli, Ihr Buch besteht, wie gesagt, nur aus Fragen. Es gibt ja in der Schweiz ein großes Fragebuch-Vorbild, Max Frischs Fragebogen. Und der ist letztlich auch eine Auffaltung des Fragebogens, der Marcel Proust zugeschrieben wird. Wie sind Sie denn auf die über 300 Fragen, die Sie in Ihrem Buch versammelt haben, gekommen?
Ja, das läuft über einen längeren Prozess des Aufnotieren und dann wird rigoros ausgesiebt. Es ist tatsächlich so, dass von etwa 100 Fragen dann eine brauchbare am Schluss draus wird. Die anderen fallen weg, weil sie entweder zu gewöhnlich sind, weil sie zu langweilig sind, weil sie niemanden interessieren, weil ich sie schon ähnlich gestellt habe, weil jemand anderes sie, vielleicht Max Frisch, sie ähnlich gestellt hat. Und von 100 bleibt dann eine übrig. Es braucht einfach eine Masse von Gedanken, bis dann wirklich so eine kleine Perle übrig bleibt.
Wir haben es ja schon ausgemalt, das Buch könnte in der Weihnachtszeit ein guter Anlass sein, um Gespräche anzuregen, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Es gibt aber auch gefährliche Fragen darin, um mal nur eine zu zitieren. Wer würde einen höheren Preis erzielen, wenn er seine Seele verkaufte, Sie oder Ihr Lebenspartner? Warum können Fragen eigentlich gefährlich sein?
Wir sind ja nie ganz ehrlich miteinander. Wir sind nicht einmal ehrlich mit uns selbst. Wir belügen uns immer ein bisschen, wir belügen die anderen ein bisschen und Fragen spalten das auf. Die kommen wirklich auf den Kern. Es gibt andere Fragen, die auch so gefährlich werden. Zum Beispiel, bis zu welchem Betrag sind Sie unbestechlich? Sind es 1.000 Euro? Ist es 100.000 Euro oder 1 Million Euro oder 1 Milliarde Euro? Aber irgendwann mal wird man bestechlich. Also es gibt Fragen, die wirklich ins ans Eingemachte gehen. Und dann gibt es Fragen, die ein bisschen ironischer gedacht sind, wie das mit den Königen. Myrrhe als Weihnachtsgeschenk, ist das sinnvoll oder ist das kein sinnvolles Geschenk? Bei Gold finde ich okay, gut, guter Ansatz, aber Myrrhe, okay, kann man diskutieren.
Was diese Fragen aber auch können, das ist neue Fragen auslösen. Zum Beispiel diese Frage, warum überhaupt sollte ich meine Seele verkaufen? Also ist Fragen im Grunde endlos?
Fragen sind endlos und Fragen sind, ich glaube, wertvoller als Antworten. Wir leben in einer Welt voller Antworten. Heute ist AI die Antwortmaschine, also Sie haben ChatGPT oder Claude und die liefert einfach Antworten, aber sie liefert nicht die Fragen. Und früher war das vor 20 Jahren Google, was heute AI macht, war das früher Google, auch nur Antworten. Also wir haben noch keine Technik, die uns die Fragen liefert. Die Fragen müssen wir immer noch urmenschlich selber generieren. Ich wünschte, wir hätten Maschinen, die uns Fragen stellen, aber wir sind in einer Welt voller Antworten. Wir sind in einem Meer voller Antworten drin und die Fragen müssen wir selber finden. Und ich glaube, das ist, was uns wirklich, wie schon gesagt, zum Menschen macht und auch interessant macht, in dieser Welt zu existieren. Das sind die Fragen.
Kommen wir nochmal zu den gefährlichen Fragen zurück. Am gefährlichsten ist Ihr Buch für Menschen, die es allein lesen. Da steht zum Beispiel auf der einen Seite die schon erwähnte Frage, wenn Ihr Leben ein Roman wäre, wie oft hätten Sie diesen Roman schon zur Seite gelegt? Und gegenüber schildern Sie in Stichworten die Vor- und Nachteile der Tatsache, dass es Sie gibt. Oder eine andere Frage, welche Ihrer Lebensziele gefallen Ihnen nicht mehr? Rolf Dubelli, warum diese Radikalität des Fragens, warum so ans Eingemachte gehen?
Puh, ich glaube, es ist doch interessanter, man hört auf, sich da ständig irgendwie einzulullen mit kleinen Lügen, sondern ich rede nicht mal von Selbsterkenntnis, sondern einfach diese Ehrlichkeit ist wichtig für unser Leben. Die Frage zum Beispiel nach den Lebenszielen, die Sie gerade gestellt haben, oder welche, es gibt eine andere Frage, welche Ihrer Lebensziele schließen sich gegenseitig aus? Das ist so eine fundamentale Frage und ich glaube, man kann nicht ein gutes Leben führen, ohne einige dieser Fragen sich zu stellen. Also die Frage nach den Lebenszielen, glaube ich, ist so fundamental, um ein gutes Leben zu führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach durchs Leben schlittert, ohne diese Frage wirklich mal zu stellen. Aber viele Leute tun das leider.
Apropos ein gutes Leben, was mir auch aufgefallen ist, in dem Buch kommt ja relativ häufig das Wort Gott vor. Warum?
Ich bin aufgewachsen im Zentrum der Schweiz, urkatholisch, Innerschweiz. Und das hat sich bei mir niedergeschlagen. Und diese Gottesfrage, gibt es Gott nicht, gibt es vielleicht mehrere Götter, die ist tief in mir verwurzelt. Und man kann so viel daran aufhängen, auch an persönlichen Sachen. Ich glaube, die Frage ist nicht abschließend geklärt in unserem Jahrhundert. Warum sollten wir wissen jetzt im 2025, ob es Gott gibt oder nicht und in welcher Art es Gott gibt? Die wird noch hunderte von Jahren über uns schweben. Das ist auch ein Kern unserer Kultur, unserer westlichen Kultur. Und das kann man nicht ausradieren.
Was mir besonders gut gefällt, wenn man wirklich über die Fragen in Ihrem Buch nachdenkt, dann steigt man aus dem Wirrwarr der alltäglichen Gedanken. Mal in der Selbstbefragung, mal im Ausmalen von alternativen Lebensentwürfen. Kann man sagen, Fragen schenken uns Zeit?
Ich glaube nicht, dass Fragen uns Zeit schenken, aber sie schenken uns Türen, die man öffnen kann in, wie Sie gesagt haben, andere Lebensentwürfe. Wir sind nicht gefangen in diesem Lebensentwurf, den wir jetzt leben. Es gibt Türen, die können wir öffnen, indem wir nachdenken, indem wir uns Fragen stellen und plötzlich können wir unser Leben verbessern, verändern, reichhaltiger machen. Es sind Türen, die aufgehen.
Und wenn Sie die 24. Tür an Ihrem Buch Adventskalender öffnen und dahinter ist das Buch von Rolf Dubelli, jetzt sind Sie gefragt, dann haben Sie vieles richtig gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch, Rolf Dubelli.
Herzlichen Dank.
Und der Band, jetzt sind Sie gefragt, ist erschienen im Diogenes Verlag. Er hat 320 Seiten, kostet 20 Euro. Alles Liebe in die Schweiz.
Herzlichen Dank, alles Liebe zurück.
Favorit Buch.
Sie hat mehr von der Welt gesehen und mehr Abenteuer überlebt als die meisten Menschen. Geboren in einem der größten Paradiese der Welt, gefangen genommen und nach London gebracht, eingesperrt in einen Trödelladen, wurde sie von einem der reichsten Männer Englands gerettet. Was anfängt wie ein Märchen, ist tatsächlich ein Stück Literaturgeschichte. Die Hauptfigur? Ein Pinseläffchen namens Mitz, das über die gerade geschilderten Wege in den Besitz von Virginia und Leonard Woolfe kam. In ihrem Buch Mitz das Pinseläffchen schreibt die amerikanische Autorin Sigrid Nunez über die Annäherung zwischen Mensch und Tier, den Wert intellektueller Arbeit und das Ende einer Ära. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Sigrid Nunez in New York.
Sehr niedlich. Ja, um ganz genau zu sein, Thomas, du hast mit ihr gesprochen. Wie bist du eigentlich auf dieses Buch aufmerksam geworden?
Über einen Umweg. Vor kurzem lief im Kino ein Film mit Bill Murray, aber die eigentliche Hauptfigur war eine riesige Dogge. Und ich habe wirklich keinerlei Liebe zu großen Hunden, aber nachdem ich den Film gesehen habe, sehe ich diese Tiere mit anderen Augen. Und im Abspann wird erwähnt, dass es sich um eine Verfilmung handelt des Romans Loyal Friend von Sigrid Nunez. Von der hatte ich mal im Zusammenhang mit Susan Sontag gehört. Jetzt wollte ich also ein Buch von ihr lesen. Und da ist vor ein paar Wochen eben Mitz erschienen in einer neuen Übersetzung über das Äffchen von, wie wir gerade gehört haben, Leonard und Virginia Woolf. So, noch eine Schleife, da sind wir da. Virginia Woolf hat auch einmal die Lebensgeschichte eines Tieres geschrieben, die des Cocker Spaniels Flash, der Dichterin Elizabeth Barrett Browning. Und Virginia Woolf meinte, sie habe viel für dieses Buch erfinden müssen. Und ich habe Sigrid Nunez am Anfang unseres Gesprächs gefragt, ob sie für ihr Buch auch viel erfinden musste.
Ich musste mir tatsächlich vieles ausdenken. Ich musste mir vor allem vorstellen, wie Mitz, das Pinseläffchen, nach London gelangte, da sie ja im Dschungel Südamerikas geboren wurde. Ich musste mir auch ausmalen, wie das Leben der Menschen und Tiere, die nun ihre Mitbewohner waren, aus ihrer Sicht wirkte, aus der Sicht eines Pinseläffchens. Aber ich habe einen Großteil der Geschichte aus den Schriften von Leonard und Virginia Woolf, ihren Briefen und Tagebüchern übernommen. Daher beruht vieles im Buch auf Fakten.
Sigrid Nunez, es gibt viele Szenen in ihrem Buch, die im Gedächtnis bleiben. In einer kommt Virginia Woolf mit Gesicht sehr nah und die beiden, der Mensch und das Pinseläffchen, schauen sich tief in die Augen. Inwiefern ist ihr Buch auch eine Auseinandersetzung damit, wie sehr unterschiedliche Wesen sich einander annähern, einander verstehen können?
I knew from reading about Virginia Woolf biographies and what her husband had written about her that this was something she loved to observe.
Ich wusste aus Biografien über Virginia Woolf und den Schriften ihres Mannes, dass sie es liebte, Tiere zu beobachten. Sie liebte es, Hunde zu betrachten und sich vorzustellen, wie es sein muss, ein Hund zu sein. Und so stellte ich mir vor, dass sie, als sie auf dieses seltene Tier Mitz traf, es genau beobachtete, um zu verstehen, was in diesem kleinen Köpfchen vorging. Sie müssen wissen, Pinselaffenköpfe sind ungefähr so groß wie eine Walnuss. Ich schreibe aber auch, die Wolves hatten eine sehr enge Bindung zu ihren Hunden und zu Mitz. Sie waren ihnen gegenüber aber nie sentimental. Ich finde, sie hatten eine sehr bewundernswerte Einstellung zu Tieren und geben ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen mit Tieren zusammenleben können. Viele Menschen wünschen sich eine Beziehung zu einem Tier. Das ist eine sehr komplizierte Beziehung, wahrscheinlich komplizierter, als die meisten denken, weil wir keine gemeinsame Sprache sprechen. Die Tiere können nicht reden. Vieles muss aus der eigenen Vorstellungskraft und dem Einfühlungsvermögen für das Tierleben entstehen.
So much of it has to come out of your imagination and your empathy for animal life.
Inwieweit ist denn überhaupt die Tatsache, dass Menschen und Tiere keine gemeinsame Sprache haben, andere Formen der Verständigung finden können und müssen, ein Kern ihres Buches?
Everybody knows Dr. Doolittle.
Jeder kennt ja Dr. Doolittle, den Menschen, der mit allen Tieren sprechen kann. Wie wäre es denn wirklich, wenn wir mit Tieren sprechen könnten? Mein Erzähler sagt, das würde alles verderben. Gemeint ist, wenn Tiere so sprechen könnten wie wir, dann wären sie menschlich. All die anderen Arten von Beziehung würden nicht mehr existieren. Ein Pinseläffchen wäre einfach ein kleines, pelziges Menschenwesen, das mit uns spricht, so wie es andere Menschen tun.
The other kind of relationship wouldn't exist anymore. It would just be a little furry human being speaking to us the way other human beings do.
Zwei Wesen, die sich heftig streiten konnten, weil sie ihre Differenzen hatten, Dinge, die sie aneinander nicht verstehen konnten, waren Leonard und Virginia Woolf. Und trotzdem war dieses Ehepaar, wie sie schreiben, der Meinung, dass es keine zwei Menschen gab, die glücklicher miteinander waren. Wie passt das zusammen, Differenz und Glück?
I think it had a lot to do with extraordinary mutual respect that they had.
Ich glaube, es lag vor allem an dem außergewöhnlichen gegenseitigen Respekt, der sie verband. Natürlich hatten sie ihre Differenzen, das stimmt, und sie kamen aus völlig unterschiedlichen Welten und auch ihre Arbeit war sehr verschieden. Aber das Wichtigste war, dass sie absolut dieselben Werte teilten. Sie glaubten an die Kunst, an Kreativität, an die Freiheit des Künstlers und an soziale Gerechtigkeit. Leonard Woolfs Arbeit als Sozialdemokrat war ihm sehr wichtig und obwohl er den Ereignissen seiner Zeit sehr skeptisch gegenüberstand, arbeitete er unermüdlich daran, die Welt zu verbessern. Sie glaubten an den Frieden, waren gegen den Krieg. Sie glaubten an den Wert und die Freiheit intellektueller Arbeit. Sie glaubten auch fest an die Freundschaft mit anderen Menschen. Dabei war ihnen das Vorleben und Mitteilen ihrer Werte, ihrer intellektuellen Werte, sehr wichtig.
Den zweiten Teil des Gesprächs mit Sigrid Nunez über mit das Pinseläffchen hören wir nach Musik von Osgeier, Sugar Clouds.
Favorit Buch.
Unser Favoritbuch ist in dieser Woche mit das Pinseläffchen der amerikanischen Schriftstellerin Sigrid Nunez. Und bevor wir wieder ins Gespräch einsteigen, Thomas, ich habe mich gerade gefragt, wie sehen eigentlich Pinseläffchen aus? Also wenn wir jetzt mal so Pippi Langstrumpf, Herrn Nilsson vielleicht als Referenzgröße nehmen, so ähnlich?
Also Herr Nilsson, das Markante an diesen Totenkopfäffchen ist ja diese weiße Gesichtsmaske. Mhm. Das Markante am Kopf von Pinseläffchen sind die weißen Büschel, die so um die Ohren herumkommen. Deswegen heißen die auch Weißbüschelaffen. Und die Totenkopfäffchen sind größer. Mhm. Die werden bis zu 40 Zentimetern. Die Pinseläffchen so bis 25 Zentimetern. Und Sigrid Nunez betont in ihrem Buch immer wieder die Kleinheit dieses Äffchens. Der Kopf nur so groß wie eine Walnuss. Die Augen darin so groß wie Stecknadeln. Und es ist dann aufgrund dieser Kleinheit sehr bemerkenswert, dass die große Schriftstellerin Virginia Woolf von diesem kleinen Äffchen vor Adolf Hitler gerettet wurde. Ich habe Sigrid Nunez gebeten, diese Geschichte zu erzählen.
They were traveling through Europe in 1935.
Die Wolfs reisten 1935 durch Europa und beschlossen, auch nach Deutschland zu fahren. Sie saßen in Mitz im Auto. Sie waren gewarnt worden, vorsichtig zu sein und nicht in Nazi-Kundgebungen oder Paraden zu geraten. Aber genau das passierte ihnen in Bonn. Sie gerieten in einen Nazi-Aufzug, überall Plakate mit Aufschriften wie "Der Jude ist unser Feind" und "Leonard Woolf war Jude". Ein Polizist kam auf sie zu, weil ihr Wagen im Weg stand. Der Polizist sagte, sie müssen sofort verschwinden, der Präsident käme. Die beiden dachten, auch angesichts der Menschenmenge, es müsste Hitler sein. Sie hatten große Angst. Der Polizist beugte sich ins Auto. Sie befürchteten, dass er irgendwelche Papiere sehen wollte. Doch er hatte Mitz entdeckt. Und wie die meisten Menschen, die Mitz sahen, war er völlig abgelenkt und sagte, oh, das entzückende kleine Ding, das süße kleine Ding. Da biss Mitz ihn in den Finger. Aber das machte ihm nichts aus. Stattdessen ließ er die Straße freimachen, damit sie weiterfahren konnten und rief, Platz da für Mitzi. Und die Wolves fuhren sehr langsam durch die Menge und die Menschen zeigten den Hitlergruß für Mitz. Später stellte sich heraus, dass es eine Kundgebung von Hermann Göring war. Aber Virginia Woolf, die es liebte zu übertreiben, schrieb in einem Brief an eine Freundin, übrigens, haben wir dir schon erzählt, wie Mitzi uns vor Hitler gerettet hat?
One of her letters to a friend, that very line that I quote, by the way, did I tell you how Mitz saved us from Hitler? It was that sentence that gave me the idea.
Tatsächlich ist es so, dass ich vor vielen Jahren beim Lesen genau dieses Briefes und dieses Satzes auf die Idee kam, ein Buch über Mitz zu schreiben, weil es einfach ein so wunderbarer Satz ist und eine wunderbare Anekdote, die viele für erfunden halten. Aber sie hat sich genau so zugetragen, wie ich es beschreibe, laut Leonard und Virginia Woolf.
Sigrid Nunez, es gibt Kapitel, in denen Sie schildern, was Mitz miterlebte im Leben von Virginia und Leonard Woolf. Es wirkt fast so, als wollten sie aus dem Pinseläffchen eine Zeitzeugin machen, eine stumme, tierische Zeitzeugin.
I liked the idea of how things would appear to her eyes.
Mir gefiel der Gedanke, wie die Dinge aus ihrer Perspektive erschienen. Aber ich habe sie nicht zur Erzählerin gemacht. Es ist ja kein Buch aus der Sicht eines Pinseläffchens. Mitz ist eine Figur, die mir aber Gelegenheit gab, eine kleine Studie über Leonard und Virginia Woolf zu jener Zeit zu verfassen. Aber Sie haben recht. Es gibt eine Stelle im Buch, an der ich sage, wissen Sie, die kleine Mitzi, sie lernte all die bedeutenden Persönlichkeiten Englands jener Zeit kennen. Sie war eine Zeitzeugin. Sie saß da und lauschte den Gesprächen zwischen T.S. Eliot und Virginia Woolf. Sie traf die wichtigsten Vertreterinnen der gehobenen Gesellschaft jener Zeit. Und weil Leonard Woolf sie überall hin mitnahm, in seine Weste gesteckt, hörte sie auch alle wichtigen politischen Reden jener Zeit. Hätte Mitz also sprechen oder ihr eigenes Buch schreiben können, hätte sie wirklich mehr gesehen als jeder andere.
So if she could have spoken or if she could have written her own book, she would have really seen more than anyone.
Am Ende stirbt Mitz und der letzte Satz des Buches lautet: Es war der erste Weihnachtsfeiertag im letzten Jahr des Friedens. Was schwingt darin alles für Sie mit, in diesem letzten Satz über das Leben eines Pinseläffchens?
Mom has said they couldn't really expect her to live more than four years in captivity.
Pinselaffen leben in Gefangenschaft kaum länger als 4 Jahre. So war es auch bei Mitz. Sie lebte 4,5 Jahre. Sie starb Weihnachten 1938. Und das war das letzte Jahr des Friedens zwischen den Weltkriegen. Virginia Woolf nahm sich nur 2 Jahre später das Leben. Das Buch wird gegen Ende immer düsterer, weil wir wissen, was kommen wird. Das Ende einer Ära.
So may I say thank you ever so much for taking us back into this era in which Leonard and Virginia Woolf and Mitz lived. Thank you ever so much for that beautiful book, Sigrid Nunez.
Oh, thank you so much for inviting me to talk about it.
Mitz, das Pinseläffchen von Sigrid Nunez, wurde übersetzt von Annette Grube. Der Band ist im Aufbau Verlag erschienen. 140 Seiten, kosten 20 Euro.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Franziska Hauser ist Fotografin und Schriftstellerin. Sie hat bereits diverse Romane geschrieben. Einer davon, Die Gewitterschwimmerin, stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Aber auch in der Lesebühnenszene gehört die Berlinerin seit Jahren zum festen Inventar. Und auch mit der Zeitschrift Das Magazin ist Franziska Hauser seit Jahren eng verbunden.
Auf die Frage, welches Buch sie umgehauen hat, hat Franziska Hauser uns auf der Frankfurter Buchmesse folgenden Titel genannt.
Also mich hat total umgehauen von Annie Dillard, Pilger am Tinker Creek. Das hat nämlich Jenny Erpenbeck mal irgendwo gepostet, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn die das postet, dann, und es ist so schön lila gewesen. Da sind so Bilder immer noch in meinem Kopf und ich denke immer, so will ich schreiben, dass diese Bilder im Kopf bleiben. Und mit dieser Begeisterung, also das ist so ein bisschen angelehnt an Walden, glaube ich. Also es ist jedenfalls ein großartiges Buch. Sie wohnt irgendwie im Wald in so einer Hütte und beobachtet die Natur und irgendwelche Gottesanbeterinnen und ist immer völlig geflasht, wie die leben und wie die überhaupt überleben und was die so machen und wie das alles möglich ist und untersucht das alles. Und ich glaube, sie hat sich so selbst körperlich ganz schön vernachlässigt, aber das ist ja so, wenn man so eine Begeisterung komplett ausleben muss. Deshalb hat, glaube ich, auch Jenny Erpenbeck das empfohlen, dass Autoren immer so gerne Bücher lesen, in denen gar nicht so viel Handlung passiert, sondern einfach die Sprache so unglaublich schön ist, dass man nicht mehr aufhören will. Wie so ein Wimmelbild irgendwie. Weißt du, wie man die Straße lang geht und einfach alles genießt, was da ist.
Franziska Hauser über Annie Dillard, Pilger am Tinker Creek. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Karin Nölle. Ist bei Mattes und Seitz erschienen. 348 Seiten, kosten 22 Euro.
Sie galt als die Chronistin der amerikanischen Paranoia, als Meisterin der eleganten, messerscharfen Prosa. Die vor 4 Jahren verstorbene Schriftstellerin John Didion. Jahrzehntelang schützte sie ihr Innerstes vor der Welt, verborgen hinter stilisierten Sätzen und ihrer legendären Sonnenbrille. Mit dem posthum veröffentlichten Buch Notizen für John blicken wir jetzt hinter die Fassade, bekommen eine Vorstellung von John Didions Ängsten, Depressionen, der Komplexität ihrer Beziehung, besonders zu ihrer alkoholkranken Tochter. Das Buch hat in der literarischen Welt eine hitzige Debatte über Verrat und Vermächtnis ausgelöst. Die Potsdamer Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Ravik-Strubel hat John Didions Notizen für John ins Deutsche übertragen. Jetzt ist sie zu Gast bei den Literaturagenten.
Ganz genau so ist es und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Antje.
Hallo, guten Abend.
Dieses Notes to John, das ist keine Textsammlung im eigentlichen Sinne, sondern das sind ja wirklich minutiöse Aufzeichnungen. Das sind ganz genaue, ausgeschriebene Protokolle von Therapiestunden, aufgeschrieben, vordergründig eben für ihren verstorbenen Mann, für John, den John Didion hier ja auch immer wieder direkt mit Du anspricht. Lass uns kurz doch nochmal erklären, wann und unter welchen Umständen sind diese Texte entstanden? Warum ist John Didion eigentlich ursprünglich dahin marschiert zum Therapeuten?
Ja, ich glaube, sie war in einer Phase ihres Lebens, wo sie sehr verzweifelt war. Ihre Tochter war eben schwer alkoholabhängig. Im Januar 1999 geht sie zum ersten Mal zu Roger McKinnon, dem Therapeuten, und zwar, weil Quintana, die Tochter, parallel eine Therapie gemacht hat und ihrem Therapeuten wiederum gesagt hat, ihre Mutter wäre depressiv und sie bräuchte Hilfe. Und Didion geht dahin und es stellt sich relativ schnell heraus, dass eben das Problem offensichtlich die Mutter-Tochter-Beziehung ist, die vielleicht auch an dieser Alkoholsucht der Tochter nicht ganz unbeteiligt ist.
Ja, genau. Also diese Tochter Quintana und die Alkoholsucht, das Alkoholproblem stehen im Vordergrund. Da schwingt überall wirklich ein großer Schmerz mit bei Didion. Und aber auch dieses beklemmende Gefühl, dass die Mutter die Tochter vielleicht nicht mehr wird retten können. Wie lässt sich eigentlich genauer beschreiben, was Quintanas Problem ist? Wie alt ist sie zu dieser Zeit ungefähr? Und was hat die Mutter möglicherweise damit zu tun? Und warum ist es nicht auch der Vater, der zur Therapie gehen soll?
Ja, also John lehnt das ab. Er sagt, er ist katholisch, er hat die Beichte, er muss nicht zur Therapie gehen. Also, das ist so irgendwie sein Kommentar. Didion sieht das ein bisschen anders, weil sie glaubt eben doch, dass es vielleicht was nützen könnte. Sie will natürlich der Tochter helfen und das ist aber genau die Krux, das ist genau das Problem. Je mehr sie der Tochter hilft, die ist mittlerweile 33 und es hat den Anschein, dass sie sehr viel für die Tochter getan hat, dass sie ihr ganzes Leben eigentlich immer noch managed und organisiert und Quintana eben nicht wirklich selbstständig ist. Da gibt es so ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass Didion, seit diese Tochter bei ihr ist, Angst hatte, sie zu verlieren und zwar eine etwas übersteigerte Angst vielleicht sogar. Und das resultiert dann eben in einer Überfürsorglichkeit. Mhm. Und da gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis, was nicht ganz gut ist.
Mhm. Wir haben ja gehört, wir lesen hier die Aufzeichnung von Therapiestunden. Therapeuten analysieren, ziehen Schlüsse. Welche haben denn besonders bei Didion verfangen?
Ja, ich glaube, also Didion ist ja kein Typ, glaube ich, für diese psychologische Sprache. Wenn man jetzt ihre Texte liest, ihre Literatur liest, sie hat nie psychologisiert und es ist schon ein Schritt für sie, glaube ich, dahin zu gehen. Aber für sie ist es wichtig, einfach eine Autorität zu haben, die ihr eine Sicherheit gibt, zu sagen, ich muss jetzt aufhören, mich um die Tochter zu kümmern. Mhm. Also ich muss jetzt dafür sorgen, dass sie selber ihr Leben in die Hand nimmt und ich muss auch das Risiko eingehen, dass sie erstmal noch mehr in ein Loch fällt.
Mhm. Und wir beide haben uns gerade, als die Musik lief, schon ein bisschen darüber unterhalten, dass wir diesen Therapeuten geradezu anmaßend finden. Ja. Also der kommt da dauernd mit sehr schnellen Schlüssen um die Ecke, ist sich seiner Sache sehr sicher, man kann auch sagen einfach übergriffig. Mhm. Ist das eine andere Art von Therapie, als wir die vielleicht hierzulande kennen? Lässt sie sich also ganz bewusst und sucht sie vielleicht auch so eine Art Therapeut, so eine Art festen Leuchtturm, der ihr sagt, was zu tun ist, woran es krankt?
Ja, gute Frage, ob sie das sucht. Ich glaube, sie ist irgendwie in einer Situation, wo sie gar nicht mehr jetzt so groß darüber nachdenkt. Aber ich finde auch, dieser Therapeut ist mir im Laufe des Übersetzens doch ziemlich auf die Nerven gegangen. Er ist wahnsinnig paternalistisch, erklärt Didier immer, was sie anders hätte machen sollen als Mutter und so. Aber man muss auch bedenken, das ist ein älterer Herr. Mhm. Wir sind irgendwie, kommen aus einer anderen Zeit. Mhm. Es ist ein alter Freudianer, aber das ist jetzt keine Analyse, die sie macht, sondern es scheint eher eine Gesprächstherapie zu sein. Aber ich fand es auch schon ziemlich grenzwertig manchmal. Also gerade so diese Lösungsvorschläge, die er hat. Aber die für sie offensichtlich doch wichtig sind.
Mhm. Ganz merkwürdig ist ja die Form, dass da immer dieser Ehemann John angesprochen wird, John Gregory Dunn. Wir haben ja gerade schon auch über die Wolves gesprochen und in gewisser Weise sind die ja ein ähnliches Power-Couple, diese beiden. Also angeblich ja auch, oder nicht angeblich, eins, das sich sehr, sehr literarisch gegenseitig befruchtet hat, viele, viele Projekte gemeinsam angeschoben hat. Aber warum spricht sie ihren Mann hier direkt an, obwohl es doch eigentlich in erster Linie fast sowas wie Selbstreflexionen sind? Macht sie das wirklich für ihn oder ist das nicht eher ein Gedächtnisprotokoll für sich selbst, um Dinge besser durchdenken zu können? Vielleicht sogar als Steinbruch, um daraus sich später literarisch bedienen zu können? Ich habe das nicht richtig verstanden.
Ja, man kann nur spekulieren. Also ich vermute mal, dass diese Ansprache an den Mann auch eine Art einer Formgebung ist. Also sie muss irgendeine Form finden, sich selber vielleicht nochmal mit dem, was da passiert ist, auseinanderzusetzen. Weil dass John Bescheid weiß, erfährt man ja auch aus den Texten, weil die sich natürlich darüber unterhalten, was in diesen Sitzungen passiert ist. Und Didier hat auch mal gesagt, sie schreibt, das ist das, was sie macht. Also erst im Schreiben fängt sie überhaupt an zu denken. Und für sie ist wahrscheinlich dieses Aufschreiben auch wichtig, um das selber nochmal durchzuarbeiten.
Antje, du bist ja große Didier, ausgewiesene Didier-Expertin. Das ist ja nicht das erste Buch von John Didier, das du übersetzt hast. Gibt es hier in den Notizen für John eigentlich inhaltlich irgendwelche echten Offenbarungen oder sogar Sensationen? Hm.
Naja, für mich als Didier-Fan ist es schon eine Sensation, ihr auf eine Weise biografisch nahe zu kommen, was sie selber in ihren Texten, obwohl die natürlich immer von ihrer Person ausgehen, aber nie gemacht hat. Also sie hat sozusagen ihre Biografie nie an sich bearbeitet. Hm. Und hier erfahre ich zum Beispiel einiges über ihr Verhältnis zu ihrem Bruder. Mhm. Ich erfahre mehr über ihren Vater, der offensichtlich auch depressiv veranlagt war, der Abschiedsbriefe geschrieben hat, mehrfach.
Und zwar schon Jahrzehnte, bevor er dann wirklich starb, ne?
Genau. Ja, genau. Also man erfährt ein bisschen was über ihren familiären Hintergrund, was darüber hinausgeht, was sie selber in den auch literarischeren oder essayistischen Texten geschrieben hat. Und was ich für mich nochmal ganz entscheidend fand, ist, das ist ja jetzt ein Text, der 3 Jahre vor dem Tod von Quintana entstanden ist. Und wenn man dann Blaue Stunden liest, ihr letztes essayistisch-literarisches Buch, was sich mit dem Tod der Tochter beschäftigt, dann schnürt es einem schon die Kehle zusammen. Also allein die Vorstellung, sozusagen dieser Versuch, die Tochter zu retten, die dann letztendlich 3 Jahre später stirbt, und zwar nicht, weil sie ist ja auch suizidal, haben wir noch gar nicht gesagt, nicht weil sie sich das Leben nimmt, sondern weil sie an den Folgen wahrscheinlich der Alkoholkrankheit stirbt. Also das fand ich schon nochmal einen krassen Hintergrund zu einem Text, den ich auch vor einer ganzen Weile mal übersetzt habe, eben Blaue Stunden.
Ich würde vorschlagen, wir sprechen gleich weiter über dieses sehr besondere Buch. Antje Rawick-Strubel ist unser Gast hier bei den Literaturagenten. Wir hören Olivia Dean, Man I Need. Antje Rawick-Strubel ist nach wie vor unser Gast hier bei den Literaturagenten. Antje, du hast gerade den Band Für John von Joan Didion ins Deutsche übersetzt und die Veröffentlichung dieser Notizen aus Joan Didions Psychotherapiesitzung, die hat schon auch eine große ethische Diskussion ausgelöst. Didion selbst hat sich ja doch auch wohl sehr kritisch positioniert, wenn es darum ging, ob unveröffentlichte Texte nach dem Tod von Schriftstellerinnen und Schriftstellern herausgegeben werden sollen oder nicht. Und auch hier in dem Fall von den Notizen für John, da gab es enge Freunde, gerade ja auch aus dem Umfeld von Didion, die massiv gegen diese Veröffentlichung waren und die das Buch auch wirklich als Vertrauensbruch betrachten. Aber andererseits, sagt auch der Biograf, lagen diese Notizen gedruckt und sorgfältig geordnet in einer Mappe neben Didions Schreibtisch. Also da hat man sie gefunden. Und man kann sagen, es wirkt so, als seien die schon kuratiert gewesen. Auf welcher Seite stehst du in dieser Debatte?
Ja, es ist immer zwiespältig, posthum etwas zu veröffentlichen, wo man nicht genau weiß, ob man das jetzt darf oder nicht. Ich finde, es ist ein bisschen eindeutiger als vielleicht bei dem Briefwechsel von Bachmann und Frisch. Diese Diskussion hatten wir ja vor kurzem erst, wo Bachmann ganz dezidiert gesagt hat, sie will diese Briefe eigentlich so zurückhaben und vernichten. Hier ist es ja so, Didion hat noch 20 Jahre gelebt, nachdem sie diese Protokolle angefertigt hat. Also sie hätte auch genug Zeit gehabt, die zu vernichten oder mit einem Vermerk zu versehen. Ich finde es eigentlich wichtig, dass man es liest, dass man es lesen kann, weil es sind auch, es ist auch, glaube ich, eine Hilfe für Leute, die einfach etwas erfahren wollen über schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen. Ja. Also eine Mutter, die berufstätig ist und die sich eigentlich immer mit einem schlechten Gewissen plagt, weil sie für die Tochter nicht genug Zeit hat und dann umso mehr zu machen glaubt machen zu müssen. Also ich finde das auch als Übersetzerin natürlich total interessant. Und irgendwie hat Didion ja auch ihren Erben oder Erbinnen vertraut, sonst hätte sie das, also sozusagen hätte sie nicht eingesetzt und die entscheiden dann. Also sie hätte genug Zeit gehabt zu sagen nein, deswegen finde ich, zum Glück können wir das lesen.
Mhm. Über das psychologisch Herausfordernde dieses Buches haben wir gesprochen. Du hast gerade gesagt, du als Übersetzerin findest es interessant. Wo lagen denn für dich beim Übersetzen die sprachlichen Herausforderungen?
Ja, also dieses Buch ist natürlich, hat natürlich viele Wiederholungen. Also sie gibt ja wieder, was in der Therapie gesagt wurde. Also man liest ständig, sagt er, sagt sie.
Ja.
Das ist ein bisschen mühsam. Es wollte ich aber auch nicht ändern, weil das eben gerade so, eben so was Rohes hat. Es ist aber grundsätzlich immer schwieriger, einen Text zu übersetzen, der nicht stilistisch bearbeitet wurde. Mhm. Also wenn ich sozusagen ein Werk habe, was einen ganz bestimmten Stil hat, der durchgeht, fällt mir das leichter, als wenn ich jetzt sowas Persönliches habe, was mal hoch und mal runter geht, abhängig von der Stimmung der Person, die da schreibt. Und das dann im Deutschen irgendwie hinzukriegen, fand ich eine Herausforderung.
Ich muss auch zugeben, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, gerade durch das, was du sagst, dieses, und dann habe ich gesagt, er hat gesagt, und John, und du weißt ja, und also das, man braucht so ein bisschen, es ist ja eben wie über Bande erzählt, ganz häufig. Ja. Aber was würdest du sagen, wie relevant ist dieser Band jetzt, also klar für die Didion-Forschung wahrscheinlich von kolossalem Wert, aber was sagen wohl Didion-Fans?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, es war alles, ich hätte alles im Konjunktiv machen müssen.
Stimmt.
Wenn ich ganz korrekt gewesen wäre. Das wäre erst eine Herausforderung gewesen.
Das stimmt.
Da habe ich so ein bisschen getrickst. Wie relevant ist es? Ich finde interessant, ihre Literatur daraufhin nochmal zu lesen, wobei man nicht den Fehler machen darf, dann die Literatur zu psychologisieren. Mhm. Aber man kann vielleicht wissen, dass Didion mindestens zwei Romane mit Hauptheldinnen geschrieben hat, die ihre Kinder quasi verlieren. Also Wie die Vögel unter dem Himmel ist ein Roman, wo die Tochter der Heldin zur Terroristin wird und die Mutter zerbricht daran. Und Play It As It Lays, der erste Roman von ihr, da geht es um einen ein Kind, was hospitalisiert wird und da ist die Mutter auch, also das bricht die Mutter auch in Stücke sozusagen. Mhm. Da gibt es einen Bezug, also da kann man gucken, was sie als Autorin auch, womit sie sich beschäftigt hat.
Und hat dich dieses Buch, die Arbeit an dem Buch, hat das dein Bild von Joan Didion verändert? Vielleicht sie als Autorin oder möglicherweise sie als Mensch?
Eigentlich nicht. Mhm. Also ich habe mich inzwischen so tief in ihre Sprache und ihre Gedankenwelt hineingearbeitet, dass mein Bild sich nicht verändert hat. Ich habe sie auch einmal persönlich getroffen. Mhm. Was mich vielleicht ein bisschen gewundert hat oder überrascht hat, ist, dass sie wirklich Schwierigkeiten hatte, mit Menschen zu reden. Das kommt ja auch in dem Text so ein bisschen zur Sprache. Mhm. Als ich sie getroffen habe, hatten wir eigentlich ein ganz nettes und offenes Gespräch. Also ich habe sie interviewt, das war natürlich kein persönliches Gespräch, aber es war ein angenehmes Gespräch. Das fand ich dann doch nochmal überraschend.
Mhm. Für alle, die jetzt denken, also von der Schriftstellerin sollte ich doch unbedingt mal was lesen. Welches Buch ist dein idealer Einstieg in die literarische Welt von Joan Didion?
Also wer sich für Essays und ein bisschen amerikanische Geschichte interessiert, dem würde ich den ersten Essayband empfehlen, Slouching Towards Bethlehem. Der heißt auch im Deutschen so. Und als Roman würde ich meinen Einsteigerroman empfehlen. Und das ist der Roman Demokratie. Mit diesem Roman habe ich mich in Didion verliebt.
Mhm. Wann war das? Wann hast du angefangen, sie zu ersetzen? Wie lange ist das jetzt her?
Das war Anfang der 2000er.
Ah, ja.
Das ist schon eine ganze Weile her.
Allerdings. Antje Harig-Strubel hat jetzt die Notizen für John von Joan Didion übersetzt. Der Band ist gerade erschienen bei Ullstein, hat 256 Seiten und kostet 23,99 €. Vielen Dank für deinen Besuch hier in Potsdam.
Ja, gerne.
Meine Damen, meine Herren, wir haben hier jetzt noch eine, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schöne Empfehlung für die gesamte Familie, was ein Buch zu Weihnachten betrifft. Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne. So hieß das farbenfrohe Bilderbuch, mit dem der dänische Zeichner Jakob Martin Street auch bei uns bekannt geworden ist. Die wilde Abenteuerreise eines kleinen Elefanten und einer Katze, die in einer riesigen Birne übers Meer fahren. Das Ganze wurde sogar verfilmt und 2018 auch auf der Berlinale gezeigt.
Jetzt ist ein neues Werk von Jakob Martin Street erschienen. Der fantastische Bus heißt es. Dafür hat Street den Kinder- und Jugendliteraturpreis des Nordischen Rats bekommen. Ein Buch, das uns unser Jakob Martin Street Fangirl Anne-Dore Krohn empfiehlt. Hallo Anne-Dore.
Hallo, hallo ihr beiden.
Anne-Dore, um das jetzt gleich am Anfang zu klären. Der fantastische Bus ist kein handliches Bilderbuch, das sich so einfach unter den Weihnachtsbaum legen lässt, oder?
Nee, das kann man wirklich sagen. Es ist ein echter Brummer und zwar inhaltlich wie auch buchstäblich. Also das Buch wiegt 2,5 Kilo, ungefähr so viel wie eine kleine Weihnachtsgans. Okay. Und es ist wirklich riesig. Also es liegt hier neben mir, wenn man es aufschlägt, das ist fast 80 Zentimeter breit. Und es wohnt jetzt seit ein paar Tagen bei uns. Das kann man wirklich sagen, es ist so präsent. Es fühlt sich eher so ein bisschen an wie so ein neuer Mitbewohner, der jetzt hier eingezogen ist. Und zuerst vielleicht ganz praktisch gesagt, es ist wirklich eine logistische Entscheidung, wie man dieses Buch liest bzw. anguckt. Wir haben hier mittlerweile 2 ideale Positionen herausgearbeitet. Entweder man sitzt zu zweit nebeneinander und jeder legt eine Hälfte des Buches auf seinen Schoß. Oder man liest es liegend auf dem Teppich, das geht auch gut.
Also kein Buch für die Badewanne. Was ist denn das Besondere, würdest du sagen, an diesem Zeichner und an diesen Geschichten, jetzt mal abgesehen von diesem buchstäblichen Gewicht?
Ja, Jakob Martin Street ist ein Zeichner und Schriftsteller, der einfach wahnsinnig fantastisch wild, frei und durchgeknallt erzählt und auch zeichnet. Und das Buch von ihm, das bei uns ihn so bekannt gemacht hat, die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne, das war bei uns zu Hause ein paar Jahre lang wirklich der Knaller. Also mein Sohn wollte nichts anderes hören und sehen. Ich habe dieses Buch wirklich ungefähr gefühlt 1 Million Mal vorgelesen und angeschaut. Aber zum Glück hat es mir auch einfach so gut gefallen. Mir ist nie langweilig geworden. Es gab immer wieder was Neues zu entdecken. Und der fantastische Bus jetzt ist noch epischer, noch größer, noch wilder, noch ausufernder. Street hat 15 Jahre lang daran gearbeitet, komplett analog übrigens, das steht auch im Buch drin, also alles ohne Digitalsoftware, ohne KI. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser dicke Brummer von Buch in der einen oder anderen Familie auch zum Dauerbrenner werden könnte.
Aber was erzählt Street jetzt hier in diesem neuen Buch für eine Geschichte und wie kommt der titelgebende fantastische Bus ins Spiel?
Ja, die Hauptfigur, der Haupterzähler heißt Taku. Das ist ein kleiner Hund in Jeans und Kapuzenpulli. Der hat so Schlappohren und der lebt am Rande von einer Megastadt. Arnstar City heißt die, zusammen mit anderen Tieren in so einer Art Ghetto am Hafen. Die Umwelt ist verseucht. Ein Freund von ihm, die Katze Spear, ist mal in radioaktiven Schleim gefallen und seither super schlau und giftgrün.
Ah ja, okay.
Und dann gibt's noch einen kleinen Dachs namens Timo. Der ist allerdings schwer krank, weil die Luft so verschmutzt ist. Und seine Adoptivmutter, das ist eine Schildkröte, Frau Friebi, die weiß nur noch eine Lösung. Die müssen ins Land Balanka reisen, das wird einfach so gesetzt. Das soll irgendwo hinter dem Nordpol liegen und dort wachsen sogenannte Safranlilien. Und diese Blumen können alle Kranken wieder gesund machen. Und weil die Tiere sowieso nach und nach obdachlos werden, ihre Häuser am Hafen werden nämlich nach und nach abgerissen, beschließen sie, einen riesigen, fantastischen Bus zu bauen und sich damit auf die Suche nach Balanka zu machen. Und das wird dann ein ziemlich schräger Roadtrip.
Puh. Aber ehrlich gesagt, also bei mir dämmert es auch gerade so, als du sagtest, der Film lief bei der Berlinale, der klingt ja schon so ein bisschen postapokalyptisch, fast so ein bisschen dystopisch, ist echt zu wenig. Also Ghetto, radioaktiver Schleim, Obdachlosigkeit und das alles, obwohl das Buch doch für Kinder ab 4 Jahren empfohlen wird.
Ja, das stimmt. Wenn man das so erzählt, wundert man sich vielleicht erstmal. Und Jakob Martin Street ist ja auch politischer Karikaturist bei Tageszeitungen. Also der greift gerne mal gesellschaftspolitische Themen auf. Hier ist es eben Verdrängung, Umweltzerstörung, Kapitalismus. Es hat in diesem Setting auch einen Atomkrieg gegeben. Das wird aber nur nebenbei erzählt. Ja, es klingt grausig, aber diese bunten Bilder, die machen das trotzdem kindgerecht. Und es ist ein echtes Märchen mit einem echten Happy End. Diese dystopischen Themen, die werden dann eher so nebenbei fallen gelassen. Ich habe so den Eindruck, das ist ein Buch, das einfach auf mehreren Ebenen funktioniert. Also Erwachsene springen vielleicht eher auf die politischen Themen an und Kinder können absolut versinken in diesen detailreichen Wimmelbildern und Querschnitten. Zum Beispiel von diesem fantastischen Bus, in dem es eben neben Küche, Bibliothek und dem PPG, dem sogenannten Plasma-Puls-Generator, auch eine Kuschelecke gibt. Also das ist alles ganz liebevoll und lebensfroh gezeichnet. Es gibt wahnsinnig viel Action und auch viel zu lachen. Da fliegt der Bus zum Beispiel mit brennendem Flügel über mehrere Doppelseiten durch die Luft und auf einmal tauchen bunte Gottheiten am Himmel auf. Also es ist wirklich unglaublich fantastisch, die ganze Geschichte. Und am Ende finden alle Tiere mit ihren Macken und Marotten einen Platz. Und ich glaube, das Bilderbuch ist auch sowas. Da findet jeder irgendwie als Leserin und Leser einen Platz. Das ist, würde ich sagen, wirklich für alle ab 4.
Anna-Dore, wenn ich dir so zuhöre, stelle ich mir deinen Heiligabend vor und ich stelle mir vor, du bist vor die Wahl gestellt, Buch auf zwei Knien weiterlesen oder Weihnachtsgans. Was machst
du? Der Fall ist natürlich klar. Also ich würde mich natürlich absolut gegen die Weihnachtsgans entscheiden. Von diesem Buch, daran zerrt man auf jeden Fall länger. Das Ende, ich finde, das kann man hier schon mal ein bisschen anteasen. Da stürzt der Bus in ein Meer aus Safranlilien und die leben gemeinsam in Balanka. Und dieser kranke Timo, der Kleine, wird so gesund, dass er alle anderen verhauen kann. Und die Großen merken, und das ist wieder ein Sidekick für Erwachsene, dass man in Balanka nicht nur Safranlilien anbauen kann.
Oho, ein Familienbuch für das 21. Jahrhundert. Der fantastische Bus, eine 2,5 Kilogramm schwere Buchempfehlung, geschrieben und gezeichnet von Jakob Martin Street, aus dem Dänischen übersetzt von Sigrid C. Engeler. Der Band ist erschienen im Kunstmann Verlag, hat 204 Seiten und kostet 68 Euro. Vielen Dank, Anne-Dore, und ja, schöne Feiertage für dich.
Fantastische Weihnachten.
Ja, euch auch.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.
Weihnachten ist ja bekanntlich auch das Fest der Nostalgie. Und wenn Sie hören wollen, wie Weihnachten früher im Radio klang, dann hat die ARD Audiothek da einiges zu bieten.
Einfach mal Weihnachten Retro als Suchbefehl eingeben. Dann finden Sie eine Fülle von Beiträgen aus den ARD-Archiven. Zum Beispiel ein einstündiges, nur von Kindern gestalteter, bunter, großer Weihnachtsnachmittag aus dem Jahre 1960. Live ausgestrahlt aus dem Sportpalast hier in Berlin.
Toll sind auch die Weihnachtssendungen für Matrosen auf See oder ein Interview mit dem Schriftsteller Karl Zuckmayer, der 1964 erzählt, wie er unbedingt zu Weihnachten wieder zu Hause sein wollte, um bei seiner Familie zu feiern. Er war nämlich vorher in New York. Da wurde sein Stück Der Hauptmann von Köpenick am Broadway aufgeführt.
Und ganz allerliebst, diese NDR-Aufnahme aus dem Jahr 1955. Ein dreijähriges Kind erzählt, was es sich zu Weihnachten wünscht.
Auto.
Ein Auto. Wünschst du dir noch was?
Noch ein Auto. Auch ein Kran.
Was wollen wir denn mit dem Kran machen?
Das soll das alles Gras abmähen.
Aha, ach, das Gras abmähen soll er. Ach, das kann er doch gar nicht im Kran machen. Du, sag mal, lieber Weihnachtsmann.
Liebe gute Weihnachtsmann. Bring mir eine Eisenbahn und ein Auto und ein Tragen. Mit der Eisenbahn fahre ich zu Opa, zu Oma. Mit dem Tragen, da hebt man die Autos hoch. Ich will Vater und Mutter auch immer hieb haben. Ich will auch da nicht mehr unschuldig sein. Liebe Weihnachten, ich freue mich ganz doll auf dich.
Soll Teddy auch ein neues Höschen haben?
Ja. Teddy, komm mal her. Teddy, du trägst ein schönes Hosen von Weinenden.
Freust du dich, Teddy?
Ja, Teddy, du freust dich nicht. Hm?
So soll Teddy nichts geschenkt haben zu Weihnachten?
Nein.
War Teddy unartig?
Ja.
Ach, da bringt der Weihnachtsmann dem Teddy ja gar nichts.
Und wir wünschen Ihnen natürlich, dass um diese Jahreszeit auch all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Machen Sie es gut. Tschüss.